Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Das alttestamentliche Buch Ruth erzählt die Geschichte einer jungen Frau aus dem heidnisch geprägten Land Moab. Ihre Schwiegermutter Noomi ist dagegen eine Israelitin, die vor vielen Jahren mit ihrer Familie wegen einer Hungersnot nach Moab ausgewandert war. Nachdem die Ehemänner der beiden Frauen gestorben waren, kehrte Noomi in ihre Heimatstadt Bethlehem zurück, begleitet von ihrer Schwiegertochter Ruth. Die beiden waren, wie man so schön sagt, ein Herz und eine Seele. Für Ruth war es sicher kein leichter Schritt, ihre angestammte Heimat zu verlassen und als Ausländerin unter den Israeliten zu leben. Denn die Moabiter waren in ihren Augen nichts anderes als Götzenanbeter. Doch Ruth hatte sich dazu entschlossen, von nun an dem Gott Israels zu gehorchen. Als Noomi und ihre Schwiegertochter Ruth in Bethlehem ankamen, standen sie vor dem Nichts. Es fehlte ihnen sogar an Lebensmitteln. Deshalb machte sich Ruth auf den Weg, um ein Feld zu suchen, das gerade abgeerntet wurde. Arme Leute, besonders Witwen, Waisen und Ausländer, hatten nämlich das Recht, alles, was bei einem ersten Erntedurchgang auf den Feldern übrig blieb, für ihren Bedarf einzusammeln. Eine solche Nachernte konnte in Einzelfällen bis zu 30% des Gesamtertrages ausmachen. Das lag einerseits an den damaligen Erntemethoden, aber zum Beispiel auch an der Anweisung aus dem Gesetz des Mose, wonach ein Feld von seinem Besitzer nicht bis an den äußersten Rand abgeerntet werden sollte. So sah also Gottes Fürsorge für die Armen aus. Wem das Feld gehört, auf dem Ruth über Stunden hinweg Getreideähren einsammelt, weiß sie nicht. Sein Name ist Boas, ein Verwandter ihrer Schwiegermutter. Als Boas die junge Frau zum ersten Mal erblickt, scheint es Liebe auf den ersten Blick zu sein. Er gibt ihr zu verstehen, dass sie willkommen sei und dass sie sich seinen Mägden anschließen solle, um auch wirklich genügend Getreide abzubekommen. Und seinen Knechten gibt er die Anweisung, dass sie und die Erntearbeiter auf jeden Fall die Finger von ihr lassen sollen. An dieser Stelle klinken wir uns nun wieder ein in den Bibeltext. Aus dem 2. Kapitel des Buches Ruth lese ich Vers 14. Boas sprach zu ihr, als Essenszeit war, »Komm hierher und iss vom Brot und tauche deinen Bissen in den Essigtrank.« Und sie setzte sich zur Seite der Schnitter. Er aber legte ihr geröstete Körner vor, und sie aß und wurde satt und ließ noch übrig. Auch wenn es sich nicht um ein festliches Abendessen bei Kerzenschein handelt, so langsam dürfte allen klar sein, dass sich Boas in Ruth verliebt hat. Während sie sich zu den Erntearbeitern setzt, macht sich der angesehene Landbesitzer zu ihrem Oberkellner. Dass sie als verarmte Witwe und Ausländerin nicht seinem sozialen Stand entspricht, ist ihm völlig egal. Bemerkenswert finde ich, dass er sich nicht nur von seinen eigenen Wünschen leiten lässt, so nach dem Motto, wie krieg ich das Mädel am schnellsten rum, sondern dass er ganz behutsam und liebevoll auf ihre Bedürfnisse achtet. Die Anweisung an seine Knechte, sie in keiner Weise zu belästigen, hat etwas mit ihrer Würde zu tun. Und die gerösteten Körner, die er ihr zuschiebt, sind ein Zeichen dafür, dass er sich auch um ihre ganz leiblichen Bedürfnisse sorgt. Weiter ab Vers 15. Und als sie sich aufmachte zu lesen, gebot Boas seinen Knechten und sprach, »Lasst sie auch zwischen den Gaben lesen und beschämt sie nicht. Auch zieht etwas für sie aus den Gaben heraus und lasst es liegen, dass sie es auflese und niemand schelte sie darum.« Tja, spätestens nach dieser Anweisung wird so mancher Knecht Mühe gehabt haben, ein breites Grinsen zu unterdrücken. Einige mögen innerlich auch gemurrt haben, weil sie sich durch die junge Frau bei ihrer Arbeit gestört fühlten. Denn normalerweise durften arme Leute, die zum Ehrensammeln auf ein Feld gekommen waren, erst dann etwas aufsammeln, wenn die Erntearbeiter an der betreffenden Stelle fertig waren. Jetzt sollten sie jedoch dafür sorgen, dass Ruth auch dort Ehren sammeln konnte, wo die Garben, also die Getreidebündel, noch nicht weggeräumt waren. Ja, sie sollten sogar noch heimlich Getreidehalme aus den Garben herausziehen und versehentlich fallen lassen. Alles nur, damit Ruth am Abend mit einer reichen Ausbeute nach Hause gehen kann, ohne das Gefühl zu haben, eine Almosenempfängerin zu sein. Vers 17. So las sie bis zum Abend auf dem Felde und klopfte die Ähren aus, die sie aufgelesen hatte, und es war ungefähr ein Scheffel Gerste. Ein Scheffel Gerste, das entspricht etwa der Füllmenge von 2 10-Liter-Eimern. Das Gewicht dürfte etwa 15 Kilogramm betragen haben. Eine beachtliche Ausbeute, die man nach dem Mahlen der Körner fürs Brotbacken verwenden konnte. Vers 18. Und sie hob's auf und kam in die Stadt, und ihre Schwiegermutter sah, was sie gelesen hatte. Da zog Ruth hervor und gab ihr, was sie übrig behalten hatte, nachdem sie satt geworden war. Das heißt, Ruth hat auch die Reste der Mahlzeit, was von den gerösteten Körnern übrig war, mitgenommen. Das deutet darauf hin, dass sie und ihre Schwiegermutter wirklich bedürftig waren. Vers 19. Da sprach ihre Schwiegermutter zu ihr: »Wo hast du heute gelesen und wo hast du gearbeitet? Gesegnet sei, der dir freundlich gewesen ist.« Sie aber sagte ihrer Schwiegermutter, bei wem sie gearbeitet hatte, und sprach: »Der Mann, bei dem ich heute gearbeitet habe, heißt Boas.« Die Reaktion der Schwiegermutter zeigt, dass die Menge an Gerste, die Ruth mit nach Hause brachte, einerseits eine gehörige Portion an Fleiß und Durchhaltevermögen voraussetzte. Andererseits war es offenbar nicht selbstverständlich, dass ein Feldbesitzer es jemandem gestattete, so viel Getreide mitzunehmen. Auf die Frage ihrer Schwiegermutter, bei wem Ruth denn gearbeitet habe, nennt sie zwar den Namen des Feldbesitzers, aber wer dieser Boas wirklich ist, scheint Ruth nicht zu wissen. Vers 20. Naomi aber sprach zu ihrer Schwiegertochter: »Gesegnet sei er vom Herrn, der seine Barmherzigkeit nicht abgewendet hat von den Lebendigen und von den Toten.« Und Naomi sprach zu ihr: »Der Mann steht uns nahe, er gehört zu unseren Lösern.« Sie erinnern sich, als Löser wird im alten Israel ein enger Verwandter bezeichnet, der im Notfall dafür sorgt, dass niemand wie ein Leibeigener oder wie ein Sklave seine Schulden abarbeiten muss. Stattdessen bezahlt der Löser sozusagen eine Löse- oder Ablösesumme, so dass der andere erlöst wird. Selbst wenn jemand diese Verpflichtung des Lösers niemals in Anspruch nehmen musste, so galt er doch als eine besondere Vertrauensperson, eben weil man im Notfall auf seine Hilfe hoffen konnte. Kein Wunder, dass Naomi hocherfreut darüber ist, als sie erfährt, auf wessen Feld ihre Schwiegertochter Ruth die Ähren eingesammelt hat. Wenn ich mir überlege, wer aus meinem Verwandten- und Bekanntenkreis bereit wäre, im Notfall für mich sein Bankkonto zu plündern, auch wenn ich ihm das Geld niemals zurückzahlen könnte, dann fallen mir nur sehr wenige Menschen ein. Ein Löser im alten Israel dagegen hatte kaum eine andere Wahl. Denn im 3. Buch Mose, Kapitel 25, heißt es über einen Israeliten, der sich verschuldet hat und deshalb wie ein Sklave dienen muss: So soll er, nachdem er sich verkauft hat, das Recht haben, wieder frei zu werden. Und es soll ihn jemand unter seinen Brüdern einlösen oder sein Oheim oder sein Vetter oder sonst sein nächster Blutsverwandter aus seinem Geschlecht. Mit dieser Regelung, die uns heute ziemlich fremdartig erscheint, hat Gott den Israeliten viel Leid erspart. Ja, Gott hat ein Herz für Menschen, die in Not geraten, und durch sein Gesetz traf er Vorsorge, dass sie nicht an ihrem Leben verzweifeln mussten. Auf eine andere gesetzliche Regelung, die im Buch Ruth eine wichtige Rolle spielt, bin ich ja bereits eingegangen. Ich meine den Rechtsanspruch armer Leute, auf den Feldern für die Nachernte sorgen und den Ertrag für sich behalten zu können. Landbesitzer waren durch das Gesetz Gottes dazu verpflichtet, arme Leute auf ihre Felder zu lassen. Die wiederum mussten selbst anpacken, um etwas nach Hause mitnehmen zu können. Aus meiner Sicht ein wichtiger Aspekt, um bedürftigen Menschen weder die Motivation zur Arbeit noch ihre Würde zu rauben. Vers 19 in unserem Bibeltext schildert ganz anschaulich, was das in der Praxis bedeutet. Naomi fragt ihre Schwiegertochter nicht, wer hat dir so viel Gerste geschenkt, sondern wo hast du heute gelesen und wo hast du gearbeitet? Und mit einem gewissen Stolz kann Ruth antworten, der Mann, bei dem ich heute gearbeitet habe, heißt Boas. Übrigens habe ich selbst einmal hautnah miterleben dürfen, was es heißt, Nachlese zu betreiben. Ich war als Gastredner von einer christlichen Gemeinde eingeladen worden, deren Gemeindehaus stand in unmittelbarer Nähe eines Weingutes. Die Traubenlese, die dort noch größtenteils von Hand durchgeführt wurde, war erst wenige Tage davor zu Ende gegangen. Aber an vielen Weinstöcken sah man noch Trauben hängen, die entweder übersehen wurden oder die erst in den letzten Tagen reif geworden waren. Der Pastor der Gemeinde und ich kamen mit dem Weingutbesitzer ins Gespräch und er bot uns an, wenn Sie Lust haben, pflücken Sie Trauben, so viel Sie wollen. Wir ließen uns das nicht zweimal sagen, sondern pflückten Trauben in rauen Mengen. Weil sie lange Zeit zum Reifen hatten, schmeckten sie besser als alle Weintrauben, die man im Supermarkt kaufen kann. Lachend sprachen wir davon, dass wir uns einen Traktor mit Anhänger leihen sollten, um die Weinstöcke bis zur letzten Traube abernten zu können. Der Erlös von dem selbstgemachten Wein könnte dann uns, zwei armen Pastoren, zugute kommen. Und zwar ganz im Sinne des alttestamentlichen Gesetzes, wonach die Armen einen Anspruch auf die Nachlese haben. Zurück zu unserem Bibeltext. In Vers 20 wurde Naomi mit den Worten zitiert, der Mann, gemeint ist Boas, der Besitzer des Feldes, auf dem Ruth gearbeitet hat, der Mann steht uns nahe, er gehört zu unseren Lösern. Das heißt, im Notfall wird er nicht nur Naomi, sondern auch Ruth helfen. Am Anfang von Kapitel 2 wurde ja erwähnt, dass Boas aus der gleichen Großfamilie stammte wie Naomis verstorbener Mann Elimelech. Möglicherweise waren sie Cousins. Und durch die Ehe mit einem von Elimelechs Söhnen wurde Ruth demnach auch zu einer Verwandten von Boas. Deshalb konnte Naomi mit Fug und Recht sagen, er gehört zu unseren Lösern. Ein Löser musste übrigens, soweit er dazu in der Lage war, nicht nur einspringen, wenn jemand aus der Verwandtschaft die Sklaverei drohte, sondern auch, wenn ein Stück Land in fremden Besitz übergehen sollte. Im dritten Buch Mose, Kapitel 25, gibt Gott die Anweisung, darum sollt ihr das Land, gemeint ist damit der Grundbesitz einer Familie, nicht verkaufen für immer, denn das Land ist mein, und ihr seid Fremdlinge und Beisassen bei mir. Und bei all eurem Grundbesitz sollt ihr für das Land die Einlösung gewähren. Was Einlösung ganz konkret bedeutet, zeigt der darauf folgende Vers. Wenn dein Bruder verarmt und etwas von seiner Habe verkauft, also zum Beispiel ein Stück Land, so soll sein nächster Verwandter kommen und einlösen, was sein Bruder verkauft hat. Die Logik, die dahinter steckt, ist folgende. Als die Israeliten in das Land Kanaan kamen, hat Gott es ihnen zwar zum Besitz gegeben. Das heißt, sie dürfen im Rahmen ihrer Möglichkeiten darüber verfügen. Eigentümer des Landes aber ist und bleibt Gott. Das alttestamentliche Richterbuch hat sehr schön gezeigt, welchen Einfluss der Ungehorsam der Israeliten auf ihren Landbesitz hatte. Immer wieder mussten sie die Landesgrenzen gegen ihre Nachbarvölker verteidigen. Und oft genug wurden ihnen Teile des Landes streitig gemacht und sie selbst von anderen Völkern unterdrückt. Bei der Aufteilung des Landes Kanaan wurde nichts dem Zufall überlassen. In enger Übereinstimmung mit Gott bekamen die 12 Stämme Israels recht unterschiedliche Gebiete zugewiesen. Das betrifft sowohl die Größe wie auch die geologischen Eigenschaften eines Landstrichs. In vielen Bibelausgaben finden Sie übrigens vorne und hinten einige Landkarten. In einer davon sind meistens auch diese Stammesgebiete eingezeichnet. Auch die wurden noch einmal aufgeteilt und den einzelnen Sippen des jeweiligen Stammes zugeordnet. An dieser Zuteilung sollte normalerweise nicht gerüttelt werden. Denn, wie gesagt, Es war Gottes Land, das man nicht einfach nach Belieben tauschen, kaufen oder verkaufen durfte. Nun konnte es aber passieren, dass sich ein Familienoberhaupt verschuldete, zum Beispiel, weil zwei- oder dreimal hintereinander die Ernte ausfiel. Hungersnöte waren übrigens manchmal eine Folge des Ungehorsams gegen Gott. Dann blieb diesem verschuldeten Mann nichts anderes übrig, als ein Stück Land zu verpachten, denn verkaufen durfte er es ja nicht. Ein wohlhabender Nachbar zum Beispiel hat dann einen Pachtvertrag unterschrieben und ihm die vereinbarte Pacht gezahlt. Nach maximal 50 Jahren allerdings musste das Stück Land an die Familie des Besitzers zurückgegeben werden. Denn alle 50 Jahre wurde in Israel das sogenannte Erlassjahr begangen. Dann wurden die ursprünglichen Besitzverhältnisse wieder hergestellt. Nun konnte es passieren, dass ein verschuldeter Israelit sein Land zu einem Zeitpunkt verpachten musste, kurz nachdem das letzte Erlassjahr gerade erst zu Ende gegangen war. Für manch einen war es dann absehbar, dass er das nächste Erlassjahr in 50 Jahren höchstwahrscheinlich nicht mehr miterleben wird. Immerhin würde sich dann sein ältester Sohn über das Stück Land freuen, das wieder zurück in den Familienbesitz kommt. Doch es bestand auch vorher schon die Gelegenheit, das verpachtete Land zurückzuholen. Nämlich wenn ein Löser, ein wohlhabender Verwandter des pleitegegangenen Besitzers, genügend Geld locker machte. Auch wenn das für den Löser mitunter ganz schön teuer werden konnte, so war es natürlich auch eine Ehrensache, den Landbesitz in die Familie zurückzuholen. In einem Erlassjahr sollten übrigens auch diejenigen freigelassen werden, die ihre Schulden abarbeiten mussten. Für jemanden, der noch 49,5 Jahre auf das nächste Erlassjahr warten musste, waren das allerdings düstere Zukunftsaussichten. Zum Glück konnte auch in diesem Fall ein Löser das Schicksal dieses unglücklichen Menschen ändern. Von seiner Bereitschaft, den Schuldner zu erlösen, hing es ab, ob dieser zukünftig ein Leben als Sklave oder ein Leben in Freiheit führen konnte. Wie schon in einer der letzten Sendungen ausgeführt, ist das alles ein wunderbares Bild dafür, wie Jesus Christus zum Erlöser wurde. Er hat für unsere Schuld bezahlt. Im alttestamentlichen Gesetz wird mehrfach erwähnt, dass Menschen, aber auch Landbesitz eingelöst werden können. Das lässt den Schluss zu, dass dieser Vorgang in der Geschichte Israels auch hundert- oder tausendfach praktiziert wurde. Aber nur im Buch Rut wird geschildert, was dabei genau passierte. Doch in diesem Fall geht es nicht um ein Leben in der Sklaverei, sondern um die Fürsorgepflicht für eine Witwe. Denn auch dafür hatte ein Löser im Fall eines Falles zu sorgen. Und diese Fürsorgepflicht wird von Boas, wie wir in den beiden nächsten Kapiteln sehen werden, auf eine nicht nur vorbildliche, sondern auch liebevolle Art und Weise wahrgenommen. Damit ist er in doppelter Hinsicht ein Typos, ein sogenanntes Vorausbild für Jesus Christus. Denn Jesus wurde aus Liebe zu den Menschen zum Erlöser. Die letzten drei Verse unseres Bibeltextes stehen noch aus. Gerade hat Ruth erfahren, dass Boas mit ihrer Schwiegermutter und damit auch mit ihr verwandt ist. Der Mann steht uns nahe, er gehört zu unseren Lösern, hatte Noomi zu ihr gesagt. Und jetzt weiter ab Vers 21. Ruth, die Moabiterin, sprach, er sprach auch das zu mir, du sollst dich zu meinen Leuten halten, bis sie mir alles eingeerntet haben. Noomi sprach zu Ruth, ihrer Schwiegertochter, es ist gut, meine Tochter, dass du mit seinen Mägden hinausgehst, damit dir nicht jemand auf einem anderen Acker etwas zuleide tue. So hielt sie sich beim Ehrenlesen zu den Mägden des Boas, bis die Gerstenernte und Weizenernte beendet war. Und dann blieb sie bei ihrer Schwiegermutter. In meiner Fantasie male ich mir aus, wie schön und wie schwierig zugleich diese Zeit für Ruth und Boas gewesen sein mag. Vermutlich haben sie sich fast jeden Tag auf dem Feld getroffen, vielsagende Blicke gewechselt und die eine oder andere Geste ihrer gegenseitigen Zuneigung ausgetauscht. Und in ganz Bethlehem hörte man die Mütter jammern, Jetzt muss sich meine Tochter einen anderen suchen, denn der begehrteste Junggeselle dieser Stadt ist offenbar vergeben. Das war's mal wieder. Das war eine weitere Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Es wäre schön, wenn Sie auch das nächste Kapitel der Liebesgeschichte, die sich zwischen Ruth und Boas entwickelt, gemeinsam mit mir aufschlagen. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.